Also schön, dass ihr alle wiedergekommen seid und vielen, vielen Dank nochmals. Dieses Frühstück. Also, wir hatten englisches Frühstück im Internat. Der Porridge war klebrig mit Wasser und Hafer. Das hat schrecklich geschmeckt. Also das war ein Luxus 5-Stern-Porridge, was ihr sogar mit Mango... Genau, und Baked Beans und Scones mit Cream und also alle Achtung, es war ein absolut Obergenuss. Ich glaube, das habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt. So englisches, richtig englisches Frühstück. Ich habe einmal versucht, ich habe gerade am Tisch erzählt, versucht ein englisches Weihnachtsessen für meine Eltern mit nur schwäbischen Zutaten zuzubereiten. Wir haben es hingekriegt, aber mit welchem Aufwand? Also das war, inzwischen gibt es nur Käseweckle und Kartoffelsalat. Genau, also und schön, die mich nicht kennen, die gestern Abend nicht dabei waren, ich mache keine große Werbeaktion, gestern habe ich erzählt, welche Bücher ich dabei habe. Was heute, Ruth hat gesagt, ich soll sagen, was heute zum Vortrag passt, ist Du bist ein Gott, der mich sieht, das Büchle zur Jahreslosung, und ich würde sagen, das andere wäre vom Wunsch, dazu zu gehören. Ich mache einfach eine Bibelarbeit heute Morgen. Und wenn dein Herz sinkt und du denkst, oh, ich bin gar keine Bibelleserin, gar nicht bibelfest, dann bist du genau am richtigen Ort. Ich erzähle die Geschichte vorher, du musst nicht bibelfest sein. Vielleicht können wir uns miteinander ein bisschen auf den Geschmack bringen, was dieses Buch alles enthält. Es gibt auch viele Kirchenleute, die ihre Bibel nicht kennen. Ich denke, was entgeht ihnen da? Und was für spannende Lebensgeschichten, die absolut leben jenseits der Krise. Wenn du viel in der Bibel liest, dann fragst du dich manchmal, ob es ein Leben vor der Krise gibt. Ob nicht das ganze Leben, das Leben, das sich wirklich lohnt, hatten wir gestern Abend ein bisschen, ob das nicht das Leben ist, das wir entdecken, wenn wir erkannt haben, wie zerbrechlich dieses Leben ist. Und Gott lässt manchmal Dinge zu in unserem Leben, damit wir auf dieses andere Glück stoßen, das nur er geben kann. All meine Quellen sind in dir. Wir kennen die Psalmen, viele von uns, die alten Choräle, sie sind voll damit, mit dieser Einladung in das Leben mit Jesus Christus und das Glück, das nur in ihm zu finden ist. Weil irgendwann wird das Leben für uns alle gebrechlich. Irgendwann geht zu Ende. Und das verdrängen wir mit aller Macht im Alltag, stopfen unser Leben voll mit Anschaffungen, mit Aktivitäten, mit dem Versuch, in dieser Welt glücklich zu sein. Aber irgendwann kommt der Tag der Entscheidung für uns alle. Und die Bibel sagt, wohl denen, die rechtzeitig dran denken. David hat geschrieben in einem Psalm, lehre mich, meine Tage zu zählen, damit ich klug werde. Sehr, sehr flotter kleiner Spruch. Lehre mich rechtzeitig dran zu denken, dass auch ich diese Welt verlassen muss irgendwann. Könnte morgen sein, könnte in 30 Jahren sein. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen länger habe als nur einen Tag, aber wir wissen das nie. Und ich denke, ich habe mich manchmal gefragt, warum in Afrika, warum waren die Freundschaften irgendwie sehr tief, wir hingen aneinander und in Afrika, wenn man sich verabschiedet hat von Freunden, dann man wusste wirklich nicht, ob man sie wieder sieht. Die Straßen waren gefährlich, es gab Plünderer, es gab Einbrecher, es gab, also das Leben war nicht so sicher wie hier. Und so hing man mehr an Beziehungen und ein Stück mehr Lebensqualität dadurch, Lebensqualität. Bei meinem Onkel in der Arktis, ihr Abschiedsgruß war nicht auf Wiedersehen, bis wir uns wiedersehen, sondern es war eingebaut in der Sprache, falls wir uns jemals wiedersehen, war der Abschied. Und es war wirklich falls. Und dann ist man so dankbar, wenn man sich wieder sieht. Leben jenseits der Krise. Manchmal braucht es sogar Krisen, um zu entdecken, was wirkliches Leben ist. Und da tauchen wir gleich ein in eine Geschichte, die ich ein bisschen angestreift habe gestern, die jetzt, weil die Jahreslosung ist am Anfang des Jahres immer so ein bisschen in alle Munde. Ich dachte, wir schauen uns eine kleine Geschichte an und diese Geschichten im Alten Testament, sie haben es in sich. Irgendjemand hat, ein ganz kluger Mensch hat zu mir neulich gesagt, Alte Testament kann man vergessen, ist nicht mehr relevant für uns heute. Ich dachte, hä? Hallo? Ganze Heilsgeschichte.
in jedem einzelnen Begebenheit in diesem Buch. Das Alte Testament ist ein bisschen ein Bilderbuch in Geschichten und Geschehnissen, die uns zeigen, wie Gott vom Anfang an alles auf Christus hinausgelaufen ist, auf Ostern. Alles mit meinem Leben zu tun. So auch die Geschichte von Hagar. Haben gestern erzählt, Sarah und Abraham kennt ihr vielleicht. Abraham, der große Patriarch, und ihm wird ein Sohn versprochen und aus ihm soll eine ganze Nation hervorgehen. Und das Volk Gottes, das Volk Israel und dann daraus Israel heraus die Kirche hervorgehen. Also unsere Geschichte fängt hier an. Nur ein kleines Problem, seine Frau konnte nicht schwanger werden. So ein ziemliches Problem, wenn man solch eine Verheißung von Gott bekommen hat. Sie wartet, Gott sagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Sarai ist aber schon ins vorgerücktem Alter, wie auch Abraham. Und die Hoffnungen sterben mit jedem Tag, mit jedem Monat mehr. Aber Sarai hat eine ägyptische Magd, die heißt Hagar. Und damals war es üblich, du hast dir keine Leihmutter ausgesucht, du hast halt irgendjemand anders ins Bett des Mannes geschickt, unvorstellbar, aber so haben sie es gemacht. Der Drang, ein Kind zu bekommen, war so stark. Das stand über allem in dieser Kultur. Dein Daseinssinn als Frau war Sohn. Sohn muss man haben. Trophäe war das im Leben. Und obwohl es von Gott aus nie so gedacht war, sondern von Anfang an, ob mit Partner oder nicht unterwegs, du warst ein wertvoller, vollständiger Mensch. Und so ist Hagar dann zu Abraham und ist schwanger geworden. Abraham hat mitgemacht beim ganzen Spiel. Und und sie wurde schwanger und sie wurde ihre Herrin, gering wurde in ihren Augen. Das heißt, sie hat dann auf Sarai herabgeschaut und man kann es sich vorstellen, so vollblütige Zickenkrieg, Weiberkrieg. Ich bin schwanger, du nicht. Und nee, heute kann ich nicht abspülen, ich bin schwanger. Mir geht schlecht. Du hast keine Ahnung, wie es ist. Arme Sarai, du hast keine Ahnung. Muss selber den gelben Sack austragen heute. Ich bin schwanger. Und man kann es sich wirklich gut vorstellen, wie fies sie zueinander waren. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Also tu irgendwas. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Also sie verachtet mich. Der Herr richte zwischen mir und dir. Abraham sagte, das könnte aus der Bildzeitung sein. Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, sprich, geht mich nichts an. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Ziemlich fies. Das sind meine Kommentare dazu. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Die Bibel erzählt manchmal so knapp und nüchtern. Aber das muss ziemlicher Ausbruch gewesen sein, wenn Hagar sogar geflohen ist. Und sie flüchtet in die Wüste. Damals hatte Abraham sein Zeltlager in Beersheba. Also wer schon mal in Israel war, wer war schon in Israel? Auch viele von euch. Beersheba ist ja unter Jerusalem, mitten in der Wüste. Ist jetzt eine riesige Computerstadt, hat sogar eine Universität. Damals war es nur Wüste. Und da war Abraham und Hagar marschiert nach Süden Richtung Ägypten. Das ist wirklich nur Wüste. Wer das Grab von Ben-Gurion weiß und dann runter zum Halbinsel Sinai. In die Richtung geht sie. Und wer alleine marschiert in diese Wüste, der hat es nicht unbedingt vor, zurückzukommen. Also das war gefährlich. Das wissen wir von David. Bären und Löwen hat er gehabt in der Wüste, musste seine Schafe verteidigen. Von Jesus wissen wir beim Gleichnis der barmherzigen Samariter, dass da auch Plünderer und Wüstenpiraten unterwegs waren. Also alleine als Frau und dann, ja, wir wissen, wie Jesus zugerichtet war nach 40 Tagen in dieser Wüste. Es war gefährlich. Aber der Engel des Herrn fand sie. Das ist eine der köstlichsten Stellen in der Bibel. Nicht sie fand den Engel, der Engel fand sie. Gestern habe ich Psalm 139 gesungen. Egal, wo ich hinflüchte, du bist schon da. Das ist unglaublich, wenn wir so wollen. Auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, woher kommst du? Wohin gehst du? Und sie sagte von Sarai, meine Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück. Autsch. Das steht nicht drin, das denke ich immer. Und demütige, ich denke oft, Autsch, beim Bibellesen. Demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen sehr mehr, deine Nachkommen, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger, das wusste sie, und wirst einen Sohn gebären, und dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Er, der wird ein Mensch sein wie ein wilder Esel, seine Hand gegen alle, die ihre Hand gegen ihn stellen oder heben, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gericht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist jetzt die Jahreslosung, dieser eine Vers. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Und man nannte den Brunnen Berl-Chayroi, siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und dann am Ende, Hagar gebar dem Abraham einen Sohn und Abraham gab seinem Sohn den Namen Ismael. Er war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Wer die Fortsetzung kennt, weiß, da gingen nochmal 13 Jahre ins Land und dann endlich mal ist Sarai schwanger geworden und hat Isaac geboren. Aber was holen wir aus dieser kleinen Geschichte heraus? Ich habe es genannt, ich sehe, was du nicht siehst. Oder wer den kleinen Prinzen kennt, das Wesentliche ist unsichtbar. Eine dieser Sprüche, die wirklich wo was dran ist. Gestern habe ich gesagt, da läuft hier eine andere Geschichte. Was habe ich? 5 kurze, hoffentlich, Punkte. Bis wann habe ich? 10:45, oder? 10:45. Das heißt, 1 Punkt pro 5 Minuten. Okay, gut. Hagar ruft. Woher wissen wir das? Der Herr hat auf dein Elend gehört, sagt der Engel zu ihr. Sie ist eine Heidin. Sie ist ziemlich tief runtergekommen. Ich habe mit einem messianischen Juden neulich gesprochen und er hat gesagt, Hagar, der jüdischen Tradition, der mündlichen Talmud-Tradition nach, war sie wahrscheinlich eine Tochter des Pharao, der sie dem Abraham Sarai geschenkt hat als Gastgeschenk quasi. Also Abraham war in Ägypten gewesen, war auch ein Abstecher, der hätte nicht sein sollen, nur Ärger verursacht hat. Und Pharao hat sie wahrscheinlich, ich habe gesagt, was, man verschenkt seine Tochter? Und der Anatoli, der messianische Jude, die hatten Tausende davon. Die haben sie einfach gehabt als Gastgeschenke. Weil es war mir immer aufgefallen in dieser Geschichte, dass Hagar eine Frau mit Würde war. Also sie hat Sarai die Stirn geboten. Sie hat gute Formulierungen gehabt. Die war nicht ungebildet. Sie hatte, wie sie sich mit dem Engel unterhält, das hat mich immer ein bisschen gewundert. Und da kam meine Antwort. Er hat gesagt, man muss manchmal die Punkte verbinden in diesen Geschichten, weil sie so knapp erzählt werden. Und noch eine Sache ist wirklich klar. Sie ruft, sie ist verzweifelt. Sie hat irgendwas. In diesem ganzen Schamassel im Hause Abrahams war keine Musterfamilie. Meine Güte, tut mir das gut, zu sehen, dass Gott wirkt. Gott offenbart sich einer Hagar. Und ich denke, war Sarai ein Zeugnis für sie? War Abraham, der will die Krise einfach absitzen. Auf Durchzug macht er. Frauen sollen sich streiten, Männer wollen sich nie verwickeln in Frauenstreit. Und dennoch, in dem allen, ist das nicht ermutigend? In dem allen erkennt sie, hier ist ein Gott, der anders ist als die Dinge, die sie anbeten in Ägypten. Als die Statuen und die Monster und was die alles da hatten. Die haben Frösche angebetet, alles Mögliche angebetet. So viel hat sie erkannt. In Psalm 50, Vers 15 heißt, ruf mich an in der Zeit der Not, ich werde antworten. Ismael, ihr Sohn, heißt Gott hört. Also Gottes Auftauchen hier durch den Engel ist eine Antwort auf ihr Schreien und auf ihr Not. Und das Tolle ist, was wir erkennen, ist, dass Gott mehr auf der Suche ist als nach uns, als wir auf der Suche sind nach ihm. Lukas 15, die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Der Junge, der seinen Vater demütigt, beleidigt, ihm das Herz bricht. sich danach mit der Hälfte des Familienvermögens im Rucksack aus dem Staub macht. Dieses Vermögen ohne mit der Wimper zu zucken, mit einem zügellosen Nachtleben auf der Partymeile vergeudet. Diese Geschichte. Lukas 15 ist ja die neutestamentliche Geschichte dazu. Der Vater, der sucht und wartet, der Klassiker aus all den Gleichnissen, mit denen Jesus auf geistliche Wahrheiten hinweisen wollte. Seine Spezialität, mit diesen Wahrheiten aus realen Lebenssituationen, diese innere Bilder anzapfen, die jede von uns kennt. Diese Geschichte ist ein krasses Statement der Hoffnung auf verschiedensten Ebenen. Welche Mutter, welcher Vater fühlt nicht mit diesem Vater, der so enttäuscht wird, der hilflos zuschauen muss, wie in einem einzigen Akt von eiskaltem Trotz der eigene Sohn alles in den Wind schlägt, wofür der Vater sein Leben lang gearbeitet hat und einfach verschwindet. Mir nichts, dir nichts. Gib mir, sagt der Kerl. Manchmal sind wir auch umgeben mit Menschen, oder? Manchmal in der eigenen Familie. Gib mir bitte. Ich habe einen Anspruch drauf. Es ist das ultimative Mantra eines selbstsüchtigen Herzens. Ich will haben und sofort. Der Vater wehrt sich nicht, gibt den Jungen das, was er einfordert, lässt ihn ziehen. Und der Kerl lebt seinen Traum. Monate, Wochen gehen ins Land, schwere Zeiten kommen. Irgendwann kommt er zurück, die Wende, nach der wir uns so oft sehnen, oder? Aus dem Gib mir ist nun ein Mach mich geworden, mach mich zu deinem Diener. Er übt seine Rede ein, um seinen Vater wieder einzuschmeicheln, um das ganz kurz zu fassen. Keine Ausreden, keine, naja, wenn du mich besser erzogen hättest, Papa, wenn du ein besserer Vater gewesen wärst, nichts, sondern ich habe gesündigt, mach mich zu einem Diener. Er hätte sich die Mühe sparen können. Noch bevor ihm die mea culpa Worte über die Lippen gleiten, drückt ihn der erleichterte Vater, der wohl Tag für Tag nach ihm Ausschau gehalten hat, fest an sein Herz, lässt eine Party steigen, außer sich vor Freude und Glück, nimmt alle unbehaglichen und unbeglichen Schulden auf sich und schenkt dem Jungen einen Neuanfang. Rufen. Gott findet den Rufenden. Den sich Sehnenden findet er unwiderstehlich, auch hier. Er springt Hagar nicht nach, er wartet auf sie. Er ist schon vor ihr, dort wo sie hinflüchtet. Vor ihr, dort wo die Krise zu einem Höhepunkt kommt, ergreift die Initiative. Er nennt sie beim Namen, Hagar, Magd Sarais. Gott hat keine Klassenlisten, wie wir sie haben in der Schule. Keine Nummer, 1, 2, 3 bis 30. Kein Passwörter, kein Kennzeichen, sondern Namen. Und immer wieder in der Bibel erleben wir ihn. Mose, Mose, Elia, was tust du hier? Maria, warum weinst du? Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder? Merkt euch die Stellen, wo Gott Namen nennt und nicht Nummer. Er kennt uns beim Namen. Siehe, ich kenne dich bei deinem Namen, du bist mein, Jesaja. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Woher kommst du, wohin gehst du? Zwei Fragen. Die erste Frage antwortet sie, ich bin auf der Flucht. Sie ist ehrlich, die Frau. Nichts mit einem, wenn du wüsstest, was ich da alles erlitten habe. Wenn du wüsstest, wie böse die Sarai ist. Nichts. Einfach, ich flüchte. Man muss nicht mehr machen mit Gott, man kann es ihm einfach sagen. Wo gehst du hin, ist die zweite Frage. Auch interessant, wenn Gott Fragen stellt, ist es nicht, weil er Informationen braucht über uns, sondern meistens, weil wir Informationen brauchen über uns. Der gute Pädagoge holt es aus dir raus, damit du selber drauf kommst, was du brauchst. Und die zweite Frage antwortet er selber. Interessant, keine lange Regel, keine lange, und das entdeckt man oft, gerade in diesen Geschichten, wenn du nur und du dummes Mädel, warum hast du und wieso und keine Liste von erhobenen Zeigefinger. Einfache Antwort. Und der Schwerpunkt in all diesen biblischen Geschichten ist, und wohin jetzt? Wohin jetzt? Das entdecken wir das Gleiche bei Ruth und Naomi. Ist auch einiges schiefgelaufen in dieser Geschichte, die nicht lange nach dem Buch der Richter kommt, wo so viel schiefgelaufen. Und da wird an keiner Stelle, manchmal, wenn ich über Ruth und Naomi spreche, ja, aber die hätten nie nach Moab gehen und alles. Wir machen die Beurteilungen und die Bewertungen. Und ich weise die lieben Frauen immer darauf hin, ja, in der Bibel steht keine Bewertung, wer was falsch gemacht hat. Das wollen wir immer was wissen. Auch hier nicht. Gar nicht. Sondern er hat ihr blutendes Herz gesehen. Er ist der Herr, der gebrochene Herzen heilt. Er hat gesehen, dass sie am Ende ihrer Kräfte waren. Jenseits der Krise fängt das Leben oft an. Sie ist gebrochen, aber sie ist offen für die Stimme des Herrn. Nicht warum, wieso, sondern wohin gehen wir jetzt? Da habe ich eine kleine Passage, die ich sehr gerne mag. Meine Heldin fährt ihr Leben gegen die Wand. Es ist zu spät, glücklich zu sein. Krise schon zigfach. Und sie hat ein Kindermädchen, das ihr Folgendes sagt. Die Frage nach dem Warum beantwortet Gott ja grundsätzlich nicht, mein Kind. Das meine ich nicht respektlos. Aber irgendein Wozu, irgendein Wohin gibt es, auch in dieser Widrigkeit. Nur wir erkennen es nicht gleich. Unsere einzige Aufgabe ist, ihm zu vertrauen. Und irgendwann werden wir wissen, warum. Oder wir werden nicht mehr fragen, warum. Weil die Frage selber überflüssig geworden ist. Ich habe viele Warums in meinem Leben, die noch nicht beantwortet sind. Aber wie Hagar, manchmal ist die Frage überflüssig, wenn wir ihn kennen und auf seine Stimme hören. Was nun? Keine erhobene Zeigefinger. Sie ruft, aber er wartet schon. Er hat schon geantwortet, bevor sie gerufen hat. Das ist der Gott, den wir kennenlernen dürfen. Zweitens, sie staunt, sie glaubt, sie gehorcht. Dem Wort, den er ihr sagt, ganz kurzen Prozess macht er. Ich bin auf der Flucht, da sprach der Engel des Herrn, kehre zu deiner Herrin zurück, demütige dich unter ihre Hände. Und nachher erfahren wir, dass sie genau das macht. Das Wort gehorchen, da steckt so viel, auch in diesem kleinen Punkt. Wir leben in einer Zeit, in der die Bibel mit Füßen getreten wird, zertreten wird, auch mitten in der Kirche. Ja, den Teil, der passt nicht mehr zu uns, den Teil ist zu unbequem, das ist zu kantig. Nee, er hat was anderes gemeint. Wir zerreißen die Seiten, das passt uns nicht, das kann nicht passen. Jungfrau, nee, Altes Testament, weg damit. Auferstehung, symbolisch. Was bleibt übrig? Sexualethik, Mann und Frau gibt's nicht. Alles weg, eins nach dem anderen, bis man nur die Hüllen übrig hat. Und selbst die Landkarte von Israel wird ausgerissen. Manchmal in unserer eigenen Mitte und mit einer Bibel nur mit zwei Hüllen. Das bringt nichts. Das kann man gleich vergessen. Aber das ist der Zeitgeist, in dem wir leben. Und als gläubige, bibelliebende Christen dürfen wir Menschen, Frauen des Wortes sein. Deshalb empfehle ich diesen Bibelkurs, den Silke macht wieder. Da gehen wir richtig durch Bibelgeschichten hindurch, die Basics. Es gibt kein Mitlaufen und einfach hoffen, dass man irgendwie christlich angehaucht gerade noch durchkommt. Jesus hat gesagt, entweder heiß oder kalt, liebe Leute. Entweder glauben wir das, gehorchen, nehmen das ernst oder wir können es lassen. Martin Luther hat es erkannt mit seiner Sola Scriptura, das Wort. Wir sollen unter dem Wort sein, nicht beurteilend. Das Wort beurteilt mich. Zeig mir, wo es lang geht und nicht andersrum. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort nicht, hat Gott gesagt. Dein Wort ist ein Leucht für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert an einer anderen Stelle? Was hat Jesus gesagt? Immer wieder sich auf das Wort berufen. Es steht geschrieben. So simpel, so einfach. Wir tun uns gut dran, dieses Buch ernst zu nehmen, jeden Tag, wenn möglich, drin zu lesen. Ich versuche einmal im Jahr von Hülle zu Hülle, ich schaffe es nicht immer. Manche Teile sind ein bisschen schwierig zu lesen, aber selbst die Stammbäume haben kleine Schätze drin. Und es gibt uns das große Bild, auch die unbequemen Teile. Ich habe Hiob erst entdeckt, als ich selber mal wieder in einer ganz dicken Krise bin, mache ich gerade jetzt in dem Podcast durch. Geschichten aus Hiob und meine Tochter, Schwiegertochter, machen auch Beiträge, damit die Jugendlichen vielleicht auch ein bisschen abgeholt werden. Das Wort Gottes. Und wie viel, welche Tiefen drin stecken, also ich lese inzwischen jeden Teil davon, auch die schwierigen Teile, zu spüren, wie Heilsgeschichte sich offenbart in diesem wunderbaren Wort. Mahatma Gandhi hat gesagt, er war Buddhist, der hat gesagt, ihr Christen, ihr habt keine Ahnung, was für ein Buch ihr habt, was für ein Dokument ihr in der Hand habt. Lebensverändern, die ganze Welt auf den Kopf stellen, könnte es, wenn ihr nur glauben würdet und es nicht ganz höflich wie ein Nachtragwerk für Andachten missbrauchen würdet. Lest drin, das musste ein Buddhist uns sagen und recht hat er. Wir müssen, dürfen Menschen des Wortes sein. Und dann erkennen wir, wie stimmig das ganze Buch ist. Ich hatte das Vorrecht, mit gemischten Gefühlen eine Gruppe von liberalen Theologen zu sprechen. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, die Bibel, ich bewundere die Kunst, mit der ihr die Bibel dazu bringt, genau das Gegenteil zu sagen von dem, was sie wirklich sagt. Da gehört einiges dazu. Ich habe all die Punkte aufgeführt, wo die Bibel ganz klar was sagt und die drehen das um und machen das Gegenteil draus. Ich habe gesagt, bitte, bitte macht es mit einem anderen Buch, nicht mit diesem. Macht es mit Pippi Langstrumpf. Macht es mit Goethes Faust oder Churchills Geschichte von Großbritannien. Das schadet niemand, aber liebe Leute, nicht mit diesem Buch. Das sind Worte des Lebens und Kirche ist dazu, ein Kontrastprogramm zu sein und nicht eine etwas peinliche, verwässerte Version von dem, was in der Welt los ist. Mit ein paar Bibelstellen dazu. Die Welt kann besser, viel, viel geschickter weltlich sein als wir. Wir als Christen, wir sind das fröhliche Kontrastprogramm, wo die Werte Gottes, die ewig sind und nicht, wo Jesus gesagt hat, kein Wort davon soll weg. Und wirklich sehr, sehr stark ermahnt haben. Sie staunt, sie glaubt, sie gehorcht. Und was macht der Engel? Es ist nicht und geh zurück und dir wird super schlecht gehen. Die alte Zicke wartet da auf dich. Guck mal, was der Engel sagt. Geh zurück, demütige dich, diene und dann, ohne dass sie eine Chance hat zu unterbrechen und sage, aber wenn du wüsstest, sagt er was? Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann. Er gibt dir eine Perspektive. Du, Hagar, das ist doch dein Kind. Und es ist so ähnlich wie die Verheißung an Abraham, der genau das Gleiche, deine Nachkommen werden vermehrt. Und man wird sie nicht zählen können. Was, mein Kind? Und der Engel sprach weiter, also immer noch keine Lücke, dass sie unterbrechen kann und Einwände bringen. Du bist schwanger, ja, das wusste sie. Du wirst einen Sohn gebären. Ein Sohn? Vielleicht hat sie Angst gehabt, es könnte eine Tochter werden. Dann hätte sie weiter gebären müssen, bis ein Sohn kommt. Sollst den Namen Ismael, das heißt Gott hat gehört. In den Namen, die hebräischen Namen erzählen oft Geschichten, oder? Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und dann macht er weiter ohne Atem. Und er, der Ismael, wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, also eine Sportkanone. Welche Mutter hört das nicht gerne? Ich habe einen sportlichen Jäger. Cooler Typ. Und seine Hand gegen alle, er wird top sein, er wird der Beste sein, der Coolste sein. Also ein bisschen schlaue Pädagogik hier drin. Und seine Hand, er wird ein Sieger sein, ein Gewinnertyp. Alles, was Hagar selber nicht war, wird ihr Sohn sein. Unglaublich, was der Engel hier macht. Und erst dann stoppt er. Und was ist hier passiert in den paar Minuten? Hagar ist nicht mehr voller Selbstmitleid, nicht mehr arme ich und wie schlecht es mir geht. Wow, was für eine Perspektive habe ich. Mein Sohn. Und in dem Namen drin, Gott hört. Sie kehrt um und geht zurück. Das ist, was Glaube mit uns macht. Die Kraft, wieder in den Alltag zurückzugehen. Die Kraft, Montagmorgen ins Gesicht zu schauen. Die Kraft, in eine unmögliche, spannungsreiche Lage zurückzumarschieren, erhobenen Hauptes, weil er mich gesehen hat. Hagar hat keine Ahnung, wie weit Gott gehen würde. Auch Jesus deutet es ein bisschen an in Lukas 15, wie weit dieses Sehen gehen wird. Er hat mich gesehen. Die haben immer gesagt, ja, wenn es Gott gibt, das soll er sich zeigen, hat er gemacht, ein paar tausend Jahre später. Das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Vom Anfang an sticht sein Leben durch eine außerordentliche Integrität heraus. Der erste Mensch erhebt sich zu einem Gott, Gott macht sich zu einem Menschen. Der Mensch macht sich groß, Gott erniedrigt sich. Der Mensch reißt Macht an sich, Gott gibt seine Macht ab. Der, der die Lilien kleidet, wird öffentlich ausgezogen. Dem, der Sünden vergibt, wird keine Gnade erwiesen. Der, der zum Vater einlädt, wird vom Vater verstoßen. Der, der lebendiges Wasser anbietet, schreit, ich dürste, wird mit bitterem Essig abserviert. Das Licht der Welt wird von Finsternis umhüllt. Er nimmt das Schicksal auf sich, das mir in meinem verlorenen Zustand zugefallen wäre. Er zieht die Notbremse, er geht selbst den Weg, der für mich vorbestimmt war. Der Einzige, der nichts schuldet, bezahlt. Gott sieht. Und wie macht er das? Am Kreuz von Golgatha, wo Jesus dort hing, die Schuld bezahlt hat, die wir aufgehäuft hatten, wisst ihr was? Das war der einzige Moment in der Weltgeschichte, wo Gott weggeschaut hat, wo er nicht gesehen hat. Jesus trägt auch das für uns. Hiob hatte immer das Gefühl, wo bist du? Du siehst mich gar nicht in meinem Elend. Und hat dann seine Überraschung entdeckt, Gott war die ganze Zeit da. Das Problem sind diese Augen, nicht seine Augen. Und dann sagt er vom Hörensagen, hatte ich dich vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Auch er ahnt nicht, dass es diesen dunklen Augenblick gibt, wo Gott tatsächlich wegschaut, wo sein eigenen Sohn die Schuld der Welt trägt. Damit wir sicher sein können, dass er uns sieht. Auch diesen Tausch hat er auf sich genommen. Und Hagar, nicht ahnend, wie weit diese Rettung gehen wird, nicht ahnend, was Gott alles im Schilde führt, was er tun wird, marschiert sie schon damals staunend, überglücklich zurück. Diesen der, der diese Welt gemacht hat, kennt meinen Namen? Kennt den Namen von dem Kind, das ich eigentlich nicht haben sollte, wenn man es ganz genau nimmt, hat auch für ihn eine Zukunft, hat ihn auch eingebaut in seinen Plan, hat einen Namen für ihn. Das sind Sachen, die mich umhauen, völlig. Und wie Gott dann sogar rückwirkend seine Gnade wirken lässt in meinem Leben. Umkehr. Haben wir gestern gehabt. Umkehr nicht von meinem Wehleidigkeit, nicht von meinem Selbstmitleid in erster Linie, nicht von Umständen, die mich bedrücken. Umkehr von meiner Sünde, meine Gottesferne. Das ist der einzige Weg, um Christ zu sein. Du kannst es nicht durch irgendwelche Rituale, nicht mal durch Kirchenzugehörigkeit, durch christliche Familie, durch Aktionen, durch Äußerlichkeiten. Es führt kein Weg an diese inneren Entscheidung, ich will diesem Gott dienen. Ich annehme diese Vergebung an. Ich gehe mit Jesus. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ich lade dich von ganzem Herzen ein. Das ist Christwerden, nichts anderes. Biblisches Christwerden sind nicht irgendwelche Äußerlichkeiten angelernt. Das überzeugt niemand heutzutage, sondern ein Herz, das diese Umkehr erlebt hat. Elroy, sagst liebe Grüße. Er hat mich gesehen. Ich kehre um, zurück ins Leben, aber unter dem Auge Gottes, unter den in neutestamentlicher Sprache, unter dem Kreuz. Wie hat Paul Gerhardt, er hat es so toll, manchmal diese alten Kirchenväter haben es besser geblickt, wisst ihr das? Wenn ich wirklich verzweifelt bin, ob ich alles richtig sehe, ob es Hoffnung gibt für den Leib Christi in Deutschland, ich hole mein evangelisches Gesangbuch raus und ich lese seitenweise und ich denke, jawohl, alles auf Deutsch. Beste, griffige Luther-Sprache. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du erlitten oder getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Arme, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Nur wenn wir unsere Verlorenheit begreifen, brechen wir in Lobpreis aus, können diese herrlichen Lieder, vielen Dank, die zwei Damen, wo seid ihr? Nicht mehr da, oder? Doch, doch, vielen Dank. Vor allem das erste hat so gut gepasst. Und dann können wir die mit Inbrunst und mit Gänsehaut und mit Tränen in den Augen, wie die auch geschrieben wurden, diese Lieder. Leidenschaft, das ist, was wir brauchen heutzutage in unserem Leben, in unseren Kirchen. Verstehen, woher wir kommen, wo wir wären ohne Christus. Wie gesagt, die Paul Gerhards dieser Welt, die haben es viel besser verstanden. Und die Kirchenväter, die wirklich wussten, was Leid ist, sie kehrt um. Sie geht zurück in den Alltag und sie selber ist jetzt die Sehende. Wer von Gott gesehen wurde und sich gesehen weiß, unter seinem Auge lebt, sein liebevoller, fürsorglicher, erziehender, anweisender Auge, unterrichtender Auge, der fängt an, selber zu sehen. Der Philosoph C.S. Lewis hat gesagt, ich glaube an die Sonne, nicht nur, weil ich die Sonne sehen kann, kann ich ja nicht immer, aber weil ich alles andere sehen kann, in ihrem Licht. Und dann hat er gesagt, ich glaube an Christus, nicht weil ich ihn mit diesen Augen sehen kann, sondern wenn ich ihn begegne, in seinem Wort lese, ich sehe alles andere. Hagar hat ihre Zukunft gesehen, hat gesehen, es ist doch nicht so hoffnungslos, wenn er dabei ist. Siehe, ich habe Pläne von euch, gute Pläne, hat Gott gesagt in Jeremia. Sie sieht, sie fängt an zu sehen, was die eigentliche Geschichte ist, die hier läuft. Nichts mit, mach dir selber ein Ende, nichts mit Hoffnungslosigkeit, nichts mit, ich habe keine Rolle in diesem Leben, ich bin abgelehnt, ich bin verletzt, niemand mag mich, ich bin übersehen worden, Gott hat mich nicht gesehen. Nichts mit all dem, sondern ich habe eine Zukunft. Ich habe einen Sohn und ein Kind muss nicht ein biologisches Kind sein. Ein Kind sein kann irgendein Traum sein, den du in deinem Leben hast, auch wenn du keine eigenen Kinder hast und nicht verheiratet oder was auch immer. Ich habe etwas, was ich geben kann. Sie sieht. Hebräerbrief, da steht, schaut auf Jesus, den Anfänger, Vollender unseres Glaubens. Epheser, Auge hat nicht gesehen, Ohr hat nicht gehört, was er vorbereitet hat. Für die, die ihn an ihn glauben. Epheserbrief auch, Paulus betet, dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden, dass ihr die eigentliche Geschichte seht, die hier läuft, Heilsgeschichte, Zukunft, Hoffnung, ein Tag, wo alle Tränen abgewischt werden, Offenbarung 21, 22, kein Tod, kein Schmerz mehr. Wir sehen, Bibellesende sehen andere Realitäten und deshalb verzagen wir nicht und verzweifeln nicht. In Offenbarung ermahnt Johannes, bitte den Herrn, dass er euch Augensalbe gibt, für diese Augen, Augen des Herzens. Wir sehen. Und dann letzter Punkt ist immer zurück und dann die Verkündigung. Mal könnte ich an meinen Mann gefragt, Hagar ist keine Predigerin, wir wissen nicht, ob sie eine Musikerin ist, wir wissen nicht, dass die Psalmen geschrieben hat oder irgendein Teil der Bibel geschrieben hat. Nichts davon, nichts Dramatisches, muss es auch nicht sein. Aber eine Sache hat sie gemacht, um ihr Zeugnis festzuhalten. Sie hat den Brunnen genannt. Also ihre Geschichte wurde in die Landkarte eingebaut, wenn das nicht Verkündigung ist. Und es heißt, die Details haben sich in sich. Man nennt den Brunnen, auch nachhaltig, man nennt, nicht Hagar nennt es, man nennt es. Man hat gewusst, was hier passiert ist. Sprich, es hat sich rumgesprochen. Und Ber Lachai Roi, der Brunnen, den finden wir wieder in Kapitel, ich glaube, 21, 22 später, wenn ihr Isaaks Geschichte lest. Er richtet sein Zeltlager gerade da an diesem Brunnen auf. Also die Geschichte war bekannt. Hebräische Namen erzählen Geschichten. Gott hat mich gesehen. Verkündigung, und das ist mein letzter Punkt heute, wir werden gesehen, wir erkennen, dass wir gesehen werden. Und das sind die Momente, wo unser Herz aufspringt, fängt an zu singen, zu lachen. Meine Güte, brauchen wir Gelächter und Freude wieder in den Häusern Gottes, in diesem Land. Wo sammeln sich junge Leute und Kinder, wo viel gelacht wird? Und ein bisschen Essen dabei, immer gut. Wo viel Freude ist, wo Loch eine Gelassenheit und dann Wort Gottes. Wusstet ihr, die Kirchenbänke füllen sich immer, wenn das Wort Gottes ernst genommen wird? Die Kirchengeschichte hat schon immer bezeugt. Und wenn es anfängt, also ich gehe in keinen Gottesdienst an einem Sonntag, um zu hören, dass die Auferstehung nicht passiert ist. Sorry, bin doch nicht blöd, bleibe lieber im Bett. Und da sollen wir unsere Männer Gottes, unsere Pfarrer und Pastoren ermutigen, seid diesem Wort treu, aber mit einer Freude, und eine Überzeugung und eine Leidenschaft, das sind immer die Kirchen, wo die Jugendlichen sich sammeln. Komisch, oder? Die wollen hören, wo es lang geht, was der Herr sagt. Verkündigung mit Freude und mit Flyers machen. Ich bin keine mutige Evangelistin, war ich schon nie. Aber ich kenne welche. Meine Stiefmutter ist so eine. Sie geht nie einkaufen, ohne einen ganzen Stoß von Traktaten mit dabei zu haben, Einladungen zu irgendwelchen Frauen-Events oder was auch immer in ihre Kirche. Und meine Schwester Tania hat es erzählt beim Begräbnis von meinem Vater. Am Ende seines Lebens, wir gingen nie einkaufen mit ihnen, weil es immer so lange gedauert hat. Also wir gehen geschwind mal zu Aldi oder Lidl, um einen Liter Milch zu holen. Oft kommt sie zurück ohne die Liter Milch. Aber weißt du was, Nicola, ich habe mit 5 Leuten über Jesus gesprochen. Und ich bin einmal mit ihr, innerhalb von Sekunden saß sie mit der Verkäuferin, die geheult hat, und habe mit ihr zusammen gebetet. Also ich krieg sowas nie hin. Ich habe nie den Mut. Und ich stand da und habe 2 Stunden gebetet. Nicht mal gebetet. So geistlich war ich nicht, sondern ungeduldig gewartet. Und wir haben einen Mann in unserer Gemeinde, auch der Reinhold, der ist auch so eine, der kann es nicht für sich halten. Gell? Apostelgeschichte, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen, gehört haben. Er hat mal einen ganz schlimmen Unfall gehabt und wir dachten, er stirbt. Er war auf Intensiv, Auto war absolut zerdetscht. Wir dachten, das überlebt er nie und nimmer, kam in die Zeitung. Nach einer Woche kam er auf Normalstation. Mein Mann ruft ihn an und sagt, Reinhold, wie geht's dir? Wir haben die ganze Gemeinde für dich gebetet, auf den Knien, Tag und Nacht. Mir geht's gut. Hat er gesagt, ich habe den Chirurgen über Jesus erzählt, ich habe mit der Reinigungskraft gebetet, die Schwestern haben alle Bibelsprüche von mir bekommen. Reinhold, wie geht's dir körperlich? Ach, das ist kein Problem. Und also wir sollen solche Leute pflegen und schätzen, wie geht nicht mehr. Das sind die Leute reinholen. Ansteckender Glaube. Aber jeder von uns hat irgendeine Sprache und eine Möglichkeit. Kuchen backen, englisches Frühstück machen. Kärtchen schreiben. Aussehen. Warte nicht, bis du dich geistlich genug fühlst. Wirst du nie. Warte nicht, bis du genug Bibel kennst. Wirst du nie. Warte nicht, bis du begabt, rhetorisch gut schwätzen kannst, gebildet, gesund, verheiratet, nicht verheiratet, bis die Kinder endlich mal lieb sind. Vergiss es. Fang heute an. Bis deine Wohnung aufgeräumt ist. Das ist immer die schwäbische Ausrede. Meine Wohnung ist nicht aufgeräumt. Ich sage immer, dann lad die Leute ein in deine unaufgeräumte Wohnung. Die werden so froh sein, dass es auch bei dir so aussieht. Und du kannst sie richtig segnen. Oder räum auf, ist auch eine Möglichkeit. Aussehen und nicht warten. In der Prediger steht diese tolle Stelle. Wartet nicht, schaut nicht auf den Wind und das Wetter. Wartet nicht, bis die Verhältnisse geordnet sind. Das werden sie nie sein. Nicht aus guter Erfahrung sagen, sondern geh raus, streue, wie du nur kannst. Lad zum nächsten Frauenfrühstück ein. Guck, dass die Reihen voll sind mit Jugendlichen, mit Kindern. Irgendwas. Warte nicht, bis der Herr spricht durch einen Engel aus dem Himmel. Sondern tu das, was vor deinen Händen liegt. Füll deine Zeit mit Sachen für den Herrn. Und es macht richtig, richtig Spaß. Meine Tochter ist Diplomatin fürs Auswärtige Amt und ist gerade in Sofia. Und da muss sie immer aufpassen, was sie sagt. Ich habe sie mal zu meiner Klasse eingeladen, weil ich wusste, ich habe gesagt, gib an, wie das Zeug nur hält. Zeig ihnen, dass du Obama vom Flughafen geholt hast in Berlin, dass du ganz Berlin absperrst, dass du da die Staatsoberhäupte reinholst beim Gartenparty von der Queen. Sie hat die voll alle Stationen leuchten lassen vor der Neuntklässler. Und die haben dann alle gefragt, ja, wie wird man sowas? Und sie hat gesagt, ihr seid es schon, wenn ihr Christen seid. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Ihr seid Diplomaten der höchsten Ranges, ob du ein Koch bist, ein Bäcker bist, ein Hartz-IV-Empfänger, ein Schüler, eine Hausfrau, eine Erzieherin, eine Lehrerin, eine Professorin, egal. Diplomaten des Himmels. Für kurze Zeit im Einsatz auf dieser Erde, um zu verkündigen, also egal wo sie hingeht, muss Deutschland gut dastehen. Die muss unser Land gut vertreten. Letzte Woche, da war irgendein Feier für den 60. Jubiläum von dem deutschland-französischen Entspannungsding, so Élysée-Vertrag oder so. Und sie musste das organisieren. Und es ist schon eine ziemlich gottlose Umgebung, da will niemand von Gott was wissen. Und ein ganz hochrangiger bulgarischer Chor sollte ein Lied auf Deutsch singen, eins auf Französisch, eins auf Bulgarisch, um dieses Miteinander europäisch und so weiter zu feiern. Und sie haben für, Debbie musste das organisieren, und sie haben ein deutsches Lied, haben ein Lied von Schubert, wo es um Liebeskummer geht, wo zwei auseinandergehen. Und traurig sind am Ende die meisten von Schuberts Liedern. Debbie hat dann gesagt, ihr könnt nicht ein Lied singen über Freundschaft, wo es auseinandergeht. Wir feiern Freundschaft, die zusammenkommt. Ja, gib uns bitte, Frau Vollkommen, gib uns bitte einen Vorschlag. So hat sie mal durchgeguckt, durch Google, hat sie das von Mendelssohn genommen. Sie hat gesagt, wie wäre es mit diesem wunderschönen kulturellen Lied von Mendelssohn? Hebe deine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt. Und mitten in dieser hochpolitischen, völlig atheistischen Umgebung steht der Chor auf und singt Psalm 121. Ich habe es dann auf Video gesehen. Streuen, streuen, mittendrin, woher deine Hilfe kommt. Jeder von euch kann Gelegenheiten finden, das ist halt ein lustiges Beispiel, wo ihr streuen könnt. Dazu stehen, dass du gläubig bist, den Jugendlichen gegenüber, das mit Strahlen vertreten, dass es Gründe gibt, warum die Prinzipien des Herrn gut sind. Mann und Frau, Sex gehört in die Ehe, aber mit einem Lachgesicht, mit Gründe dazu, mit Einsicht gewinnen dazu. Warum? Weil Gott eine Allergie gegen gebrochene Herzen hat. Und guten Argumenten. Wir können unseren Kindern heutzutage nicht mehr sagen, du machst es, weil die Bibel das sagt. Wir müssen ihnen gute Gründe geben. Und es gibt die in der Bibel selber. Verkündigen, was das Zeug nur hält, mit Freude, mit Flagge zeigen, wo es sein muss. Wir werden nicht beliebt sein, aber dazu sind wir nicht gerufen. Wir sind gerufen, Verkündiger zu sein und nicht Diplomaten, die immer rumdiskutieren. Verkündiger, aber in Demut, demütige dich und diene. Das war das Rezept für Hagar. War nicht, und sag denen, wo es lang geht, und sag denen, was du jetzt alles erlebt hast, dass du es jetzt besser weißt, weil du einem Engel begegnet bist. Gar nicht. Der Diener, der Verkündiger kommt von unten. Dienend, liebend, wohltuend, nicht aufdringlich, aber verkündigend, so wie er nur kann. Jede Möglichkeit, die er nur hat. Und dann durch sein Leben, durch unser Leben sind wir freundlich, sind wir großzügig mit unserem Geld, mit unserem Trinkgeld. Bedanken wir uns bei der Verkäuferin? Sind wir höfliche Autofahrerinnen? Ich habe keinen Fisch auf mein Auto. Wisst ihr warum? Weil ich manchmal einen schlechten Tag habe. Und ich warte, bis jemand einen Fisch auf dem Auto erfindet, den man kurz ausmachen kann. Aber allein der Versuch, bin ich eine gute Vertreterin des Reiches Gottes. Weil das ist der einzige Grund, liebe Ladies, warum wir hier sind. Ist, seine Botschafter zu sein. Vom Himmel auf. Das ist unsere Außenstation. Unsere Gemeinden sind unsere kleinen Außenstationen. Und bis der Herr uns ruft und sagt, Feierabend, Arbeit geschafft, jetzt darfst du die Füße hochlegen. Die Schwaben werden eine Schüssel voller Spätzle und ein Bier bekommen. Die Engländer eine Tasse Tee und Baked Beans und was auch immer. Aber das ist die Heimat, die auf uns wartet. Und selbst der Tod hat seinen Schrecken verloren. Es ist für uns nicht die Krise, sondern jenseits der Krise fängt das Leben an. Aber schon hier auf dieser Erde, wenn wir so wollen, möchte ich euch einladen, ein bisschen an diese Geschichte. Ich habe all diese Gedanken in einem kleinen Büchle, wer da ein bisschen tiefer drauf eingehen will. Und jetzt zum Schluss ein Lied, der das alles zusammenfasst. Vielleicht kennt ihr das schon. Und wenn, gucken, wo ich meine Lieder habe, genau, dürft ihr es gerne mitsingen, einfach als Gebet. Und als Segen diese Geschichte und viele andere, ist nur eine aus vielen der Bibel, die uns diese andere Geschichte erzählen. Deine andere Geschichte.
was Gott mir schenken kann. Er meine Freud, Gerechtigkeit und Freiheit, Liebe so treu, mein Frieden grenzenlos. Ich bin gewiss, der Herr ist meine Hoffnung. Fest verbunden bin ich nun mit ihm. Ich bin sein, er ist mein und wir sind ewig vereint. Nicht durch mich, nur durch Christus in mir. An meine Seite ist und bleibt der Herr. Ich schau auf ihn in Schwachheit und in Freude, denn seine Kraft zeigt sich in meiner Not. Ich bin gewiss, mein Hirte wird mich schützen.
Gebet, Herr, für jede liebe Frau, die hier ist heute, all die, die uns anvertraut sind, die gestern Abend da waren, mit erhobenen Hauptes in den Alltag zu gehen, trotz aller Widrigkeiten, Herausforderungen, Enttäuschungen, Verluste, Trauer, gesundheitliche Probleme. Du hast uns gesehen, Herr, was brauchen wir mehr als das zu wissen? Wir sind nicht übersehen worden. Und du gehst mit und du wartest dort an den Orten unserer Verletzungen, unsere Probleme, uns aufzurichten, uns diese Leidenschaft für dich zu geben, die voll das Thema gewechselt hat bei Hagar, dass ihr Kummer weg war, weil sie dich gesehen hat, der sie gesehen hat. Ich wünsche das, Herr, für jede, die hier ist, für die Gemeinden, die hier vertreten sind, für die Familien, die hier vertreten sind, gesehen zu werden und dann in deinem Licht Herrliches zu sehen, Perspektiven zu sehen, Zukunft, Hoffnung und vor allem die Ewigkeit jenseits aller Krisen dieser Welt. Da geht das echte Leben los mit dir. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.